Danke. Dann auch einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Ankündigung, die schönen Worte. Ich erzähle jetzt dann eben ungefähr eine Stunde was über Online-Mobbing und ich fange aber beim Pädagogischen an und gehe dann ins Technische über. Das ist immer ganz wichtig, weil man häufig irgendwie denkt, wenn das mit Medien zu tun hat, hat das alles sofort was nur mit Technik zu tun und irgendwie vergisst man alles, was man pädagogisch gelernt hat, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Deswegen fangen wir einfach mal an hier bei den Jugendlichen, weil um die geht es heute, über die werde ich sprechen, was die so machen. Und wenn man über Jugendliche redet, muss man sich darüber im Klaren sein, dass Mobbing zu ihrer Kultur gehört, beziehungsweise zu unserer Kultur gehört. Also Mobbing ist irgendwie nichts Neues, hat nichts mit Medien zu tun, sondern das kennt man vor allem aus dem Fernsehen. Wenn man sich anschaut, Stefan Raab hat eine ganze Sendung dafür, dass er eigentlich nur Leute mobbt. Und hintenrum wird er zwar verklagt, aber wenn man dann vor einer Schulklasse steht und denen sagt, ihr dürft es nicht machen, das, was ihr da gerade macht, ist irgendwie scheiße. Und sie andererseits dann Stefan Raab kennen, der sehr viel Kohle damit macht, dass er genau das macht. Zum anderen kennen sie es auch teilweise aus der Arbeitswelt, also die Erwachsenen sind da eben auch nicht viel besser. Was wir noch haben, ist, dass die Jugendlichen ja jetzt nicht gefestigte Persönlichkeiten sind, sondern sie befinden sich im Umbruch und ihr Gehirn baut sich komplett um, was dazu führt zum einen, dass die Impulskontrolle nicht ganz so gut ist. Das ist eben ein Teil, der sich da umbaut und das ist etwas, was sich sehr darauf auswirkt, wenn man mit Medien zu tun hat. Das typische Beispiel ist Kids, die Nacktfotos von sich im Netz verschicken. Da haben wir unglaublich viele. Also ich habe jede Woche so mit 4 bis 6 Fällen zu tun, wo einfach Nacktfotos rumgehen. Und man sich als Erwachsener dann gerne mal fragt, warum, wieso, warum macht ihr das? Und da muss man jetzt zum einen die Technik nehmen, es ist viel einfacher geworden, als ich damals irgendwie in dem Alter war, in dem die Kids jetzt sind und mich hätte irgendjemand nach einem Nacktfoto gefragt, wäre selbst, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, das irgendwie rauszugeben, aus welchem Grund auch immer, es äußerst schwierig gewesen, dann hätte ich das erstmal machen müssen, analoge Kamera, das Ganze zum Entwickeln geben. Ich komme jetzt aus einem kleinen 300-Einwohner-Kaff im Oberallgäu. Das heißt, die Drogerie nebendran, wenn ich das dort zum Entwickeln gebe, meine Mutter läuft vorbei, heißt es schon, hier Frau Berenek, die Fotos ihrer Tochter sind fertig. Ist alles nichts, was man irgendwie möchte. Das heißt, man hat sehr lange Zeit, sich zu überlegen, will ich das, will ich die rausschicken. Selbst wenn ich sie dann habe, habe ich einfach Zeit und irgendwann in dieser Zeit funktioniert meine Impulskontrolle doch wieder und man überlegt sich dann, dass man es vielleicht doch lässt. Heutzutage ist es sehr viel einfacher, das heißt, man sitzt vor so einem Ding, da ist ja eine Kamera dran, ich kriege die Anfrage, der Typ in der Klasse, auf den alle scharf sind, der schickt mir dann was mit, ich habe mir überlegt, vielleicht fange ich doch was mit dir an, aber man will ja wissen, worauf man sich einlässt, also schick mir doch mal ein Oben ohne Foto. Und so blöd sich das anhört, als Erwachsener denkt man sich, in dem Moment müsste ich eigentlich wissen, das ist der Punkt, wo ich das nicht rausschicke, das ist kein guter Partner für mich. Für die Kids ist das ist meine Chance, ich kann ihn kriegen, ich schicke ihm jetzt das Foto. Mach das sofort, 30 Sekunden später denke ich mir, es war doch eine richtig scheiß Idee. Foto ist weg und am nächsten Tag komme ich in die Schule und alle haben es gesehen. Dazu komme ich dann nachher nochmal mehr, was man damit macht. Was wir noch haben ist, dass man sich als Jugendlicher von den Erwachsenen abgrenzen möchte. Auch das ist mittlerweile echt schwierig geworden, also mit Musik, Tattoos, sonst was. Kriege ich normalerweise nicht mehr diesen Gegenwind von den Eltern. Das heißt, was mache ich? Ich mache das, was sie nicht verstehen. Ich nutze Medien auf irgendeine Art und Weise, die sie nicht verstehen. Das heißt, ich ziehe mich zurück die ganze Zeit hinter mein Handy, spiele irgendwelche Spiele, wo meine Mutter ins Zimmer kommt und sich dann denkt so, oh Gott, was machst du da? Und so kriege ich sie dazu, einmal auf mich zu reagieren und irgendwie zu sagen, das ist tatsächlich was, was ich mache, was cool ist, was die Erwachsenen nicht tun. Das heißt, man nutzt Medien, um sich eben von diesen abzugrenzen. Dazu kommt, dass sie dann eben das Netz nutzen, um bestimmte Sachen zu bewältigen, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Zum Beispiel natürlich Beziehungen pflegen, machen sie sicherlich auch übers Netz. Die große Liebe finden ist eben ein Ding, was man als Jugendlicher so machen möchte, was auch sehr verklärt ist. Also wenn man sich Facebook-Einträge von Jugendlichen anguckt, mit dem Strand bei Sonnenuntergang ein Herz in den Sand gemalt, so Geschichten und mal dahinter, er liebt mich oder so Sprüche wie, ich laufe mit meinem Freund durch die Stadt, läuft ein Mädchen an uns vorbei, ich sage dann zu ihm, war die nicht hübsch und er dreht sich um, Und wenn er sich umdreht, dann ist klar, dass er nicht der Richtige für dich ist, weil wenn er mich wirklich lieben würde, hätte er sich nicht umgedreht. Also das sind so Sachen, die man dann liest, worüber dann viel diskutiert wird, viel gesprochen wird, was eben einfach ein großes Thema ist und was auch dazu führt, dass es sehr eng genutzt wird und sehr viel genutzt wird. Und was wir nachher, wenn es eben tatsächlich um Mobbing geht, auch immer wieder sehen werden. Natürlich auch, um Spaß zu haben. Das heißt, ein Grund, warum viele passieren online, ist tatsächlich, dass es Leuten langweilig ist, dass sie irgendwie allein zu Hause im Zimmer sitzen, sich so durch die Profile durchklicken, dann sehe ich irgendwie ein Mädchen, was vielleicht nicht ganz so dünn ist, was sich dann so von halb oben fotografiert und man hier in den Ausschnitt reingucken kann oder eben so Bikini-Fotos. Ich sehe das, finde das ganz lustig und schreibe was drunter. Jetzt ohne gezielt die Person verletzen zu wollen, sondern einfach nur so aus Spaß, weil es sieht halt lustig aus, schreibe ich mal einen blöden Kommentar drunter. Führt dazu, dass andere Leute das sehen, das mitkommentieren und wenn man dann Pech hat, hat man daraus eben eine sich entwickelnde Online-Mobbing-Geschichte. Dazu natürlich Infos sammeln über alles Mögliche, welche Veranstaltung ist wann, wie, wo, wer geht dorthin. Dort auch wieder ganz stark geprägt von diesem Beziehungsding, dass ich eben tatsächlich dann gucke, auf welche Veranstaltung geht denn jetzt der Typ meiner Träume und wo gehe ich auch hin, was mag er, was ist da los. Netzwerke sind super praktisch. Ich kann dann zum Beispiel auf das Profil gehen und einfach mal gucken, was für Bücher der andere liest. Dann sehe ich, er mag die und die Buchreihe. Dann gehe ich in die Bibliothek oder ins Buchgeschäft, kaufe mir das Buch, lege das am nächsten Tag auf meinen Tisch. Der läuft vorbei und sieht da, die Angelika liest die gleichen Bücher wie ich. Und schon haben wir einen Gesprächsanlass. Das heißt, es hat ganz viel Bedeutung, was eben dieses Beziehungen knüpfen angeht. Und das ist von großer Unsicherheit geprägt und deswegen wird das sehr, sehr exzessiv genutzt. Das Internet an sich, jetzt mal weg von den Jugendlichen, hat natürlich auch ein paar Besonderheiten, gerade wenn es jetzt eben um Mobbing geht. Es bietet neue Möglichkeiten, ganz viele neue Möglichkeiten bietet es vor allem, wenn man sich Mobbing-Systeme anguckt. Klassische Mobbing-Systeme haben Sie vielleicht schon mal gehört. Diese Folie hier unten ist vom Herrn Dr. Rosenkranz, der ganz viel mit Schulmediation und Mobbing etc. macht. Und da gibt es eben ein Mobbing-Modell, das heißt, dass Mobbing eben nicht zwei, drei oder vier Leute sind, sondern es gibt immer einen Mobbing-Betroffenen, einen Mobbing-Akteur, oft auch eben Täter genannt, der Betroffene häufig Opfer genannt. Und dann gibt es ganz viele, die zugucken, die werden hier in dem Modell Ermöglicher genannt. Und diese Gruppe ist natürlich eine, die sich im Internet eklatant von dem unterscheidet, was wir im Offline-Leben haben. Offline haben wir bei solchen Geschichten dann vielleicht die Klasse, die Parallelklasse, wenn es hochkommt, irgendwie die Schule. Sobald das online geht, haben wir eben Leute, die das mitbekommen, die dort mitmachen, die vielleicht auf Gefällt mir klicken, wenn da irgendwas ist. Wenn man Pech hat, hat man den Landkreis, vielleicht teilweise bei einigen Fällen sogar die ganze Welt. Also es gibt durchaus Fälle, wo dann so ein Video innerhalb von 24 Stunden 4 Millionen Mal angeschaut wurde. Und bei 4 Millionen Klicks weiß man relativ gut, wie viele Leute das gesehen haben und dass das eben nicht mehr ein Landkreis ist, sondern dass sich das sehr, sehr schnell weiter verbreitet. Was dazu kommt, ist, dass es einen Online-Enthemmungseffekt gibt. Der wird, solange es Medien gibt, mediengestützte Kommunikation, wird der schon untersucht. Das heißt, aus diesen ganz alten Chaträumen gibt es da schon Untersuchungen darüber, dass man online eben anders handelt wie offline. Wenn Sie es mit Jugendlichen zu tun haben, merkt man das, dass die Mädels, hauptsächlich Mädels, die normalerweise total lieb sind, die Klassensprecherinnen, die Engagierten, die sozial total Integrierten, dass die online teilweise Sachen schreiben, Sachen machen, wo man denkt, das kann nicht die gleiche Person sein, das geht nicht. Das Ganze wird damit erklärt, dass man online die soziale Kontrolle nicht spürt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendjemanden beleidige, wird mich der Rest böse angucken. Ich habe also eine soziale Kontrolle. Im schlimmsten Falle, wenn ich jemanden auf dem Schulhof beleidige, dann fängt er an, mir eine reinzuhauen. Ist also nicht unbedingt die beste Idee. Online ist die Aufmerksamkeit mehr auf sich selber. Man fühlt sich irgendwie alleine und spürt diese soziale Kontrolle nicht. Und man geht davon aus, dass gerade deswegen diese total angepassten, sozial integrierten Leute am meisten betroffen sind, weil sie normalerweise am meisten durch das Umfeld reguliert werden. Das heißt, wenn ich Klassensprecherin bin, guckt ihr offline jeder, was ich mache, wie ich mich verhalte, wo ich irgendwie hinlaufe und so weiter. Was ich anhabe, wenn ich online bin, fällt diese Kontrolle weg. Ich werde in dem Moment quasi nicht gespürt kontrolliert und dann ist es eben so, dass ich völlig ausflippe. Das hat verschiedene Dimensionen. Zum einen hat es eben die Dimension, dass man das Gefühl hat, der andere kennt einen nicht, kann einen nicht sehen. Es wäre alles nur im Kopf von jemandem und es wäre nur ein Spiel. Das heißt, man nimmt es einfach nicht ernst. In der Beratung hat man dann dort Mädchen sitzen, die total entsetzt sind, dass das Gegenüber anfängt zu weinen. Und sie sagen dann, das war doch nur online. Und eben dieses nur online ist tatsächlich eben Realität. Und das merkt man dann häufig gar nicht. Das Ganze hat natürlich auch verschiedene Auswirkungen. Auch der Unterschied zwischen Online- und Offline-Mobbing ist, ich kann nicht mehr davon weglaufen. Das heißt, ich habe keine sicheren Zeiten und Orte mehr. Früher habe ich vielleicht nachmittags irgendwie meine Sportgruppe gehabt, habe da Sport gemacht und hatte dann da meine Ruhe vor den anderen Leuten. Jetzt kann ich das Internet nicht mehr abschalten. Das heißt, wir haben tatsächlich Leute, die nachts aufstehen und nochmal ihre Profile checken, um zu gucken, ob wieder irgendjemand was Neues über sie geschrieben hat, die gar nicht mehr zur Ruhe kommen und ständig auch diesen Kontrollzwang haben. Man hat ein größeres Publikum. Manchmal kriegt man nicht raus, wer es ist. Allerdings ist es bei den Jugendlichen so, dass man es meistens rauskriegt, also wenn man da als Pädagoge reingeht und mal ein Gespräch mit ihnen führt und so tut, als wüsste man, wer es ist, wird irgendeiner einknicken, weil für die Jugendlichen macht es keinen Sinn, jemanden zu mobben, wenn es keiner weiß. Also wenn ich gemobbt werde und keiner weiß, wer dahinter steckt, hat es für denjenigen, der das macht, überhaupt keinen Sinn, weil er ja damit seine Position in der Klasse, in der Gemeinschaft höher machen möchte, also sich selber irgendwie festigen möchte. Und wenn das keiner mitkriegt, muss ich eben auch keinen mobben. Und ich kann es nicht kontrollieren. Das heißt, viele Sachen passieren auch, ohne dass es ursprünglich als Mobbing-Geschichte gedacht war. Es gibt da einige Fälle von Leuten, die sich eben dann das erste Mal besaufen, stellen dann irgendwie nachts betrunken, vielleicht noch zu zweit in Partylaune dieses Video, dieses Bild online und gehen dann schlafen und wundern sich am nächsten Tag, wenn sie in die Schule kommen, warum sie jeder so blöd anguckt und was da eigentlich los ist. Nachts fand man das noch lustig, wenn man wieder nüchtern ist, findet man das Ganze dann nicht mehr lustig und man weiß es eben nicht. Also das Problem ist, dass keiner weiß, wenn ich ein Foto, ein Video ins Netz stelle, interessiert das keinen, interessiert das 3 Leute oder interessiert das 3000 oder 3 Millionen Leute. Daran wird geforscht, also es gibt ganz viel, gerade die Werbeindustrie, die natürlich probiert, diese viralen Effekte irgendwie rauszukriegen, was wird verbreitet, was nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass sich Videos mit Katzenbabys gut weiterverbreiten. Wenn sie mehr rauskriegen, dann werden sie damit sehr viel Geld machen können. In der Praxis heißt das bei uns, das Häufigste, was auftaucht, ist, dass zum Beispiel Gruppen gegründet werden, bei Facebook ganz typisch gegen Lehrer. Es werden einfach mal die ganze Klasse hinzugefügt. Das ist ja das Schöne an Facebook, dass ich die Leute einfach zur Gruppe hinzufügen kann, ohne dass sie das bestätigen müssen. Und dann eben auch ganz gerne mal die Nicht-Medienkompetenz der Lehrer ausgenutzt wird. Das heißt, ich möchte ihm schaden, was mache ich? Ich mache eine Gruppe auf, Herr Müller ist scheiße, fügt die ganze Klasse hinzu. Dann mache ich ihn zum Admin, ich selber entziehe mir die Admin-Rechte, dann mache ich einen Screenshot und gehe zum Lehrer und sage, gucken Sie mal, was er gemacht hat. Der Lehrer, wenn er nicht damit zu tun hat, wird er denken, es war tatsächlich er. Und ich kann meine Position verbessern und das muss man dann erstmal rauskriegen. Pinnwand-Einträge?
Das ist so schon mal passiert.
Ja. Das war nicht er, aber... Genau. Dann eben sowas wie Pinnwand-Einträge, dass man eben einfach sowas wie bist eine blöde Schlampe drunter schreibt. Andere Leute kommentieren das. Und hier haben wir auch ein Problem, was wir haben, wenn eben die Lehrer, die Erziehenden nicht wirklich ihnen beibringen können, wie gehe ich damit um. Normalerweise, wenn ich unter ein Bild drunter schreibe, sieht es hässlich aus und wäre das, was wir ja immer Jugendlichen beibringen, setzt euch für die anderen ein, verteidigt die Person. Das heißt, eigentlich würden wir ihnen sagen, wenn du das siehst, reagier sofort und schreib drunter, nee, stimmt gar nicht und stützt deine Freunde. Wenn man das bei Facebook macht, ist das das Schlimmste, was man tun kann, weil man dadurch die Relevanz dieses Beitrages erhöht. Also Facebook hat so ein internes Ranking-System, dass nicht jeder alles sieht. Also es wird nicht jeder alles sehen, was seine 200 Freunde machen, sondern es wird vorsortiert, was eben für die Leute relevant ist. Und relevant sind Beiträge, unter denen viele Kommentare stehen. Das heißt, je mehr Kommentare drunter stehen, je mehr Leute kriegen es angezeigt, je mehr Leute kommentieren es wieder und so verbreitet sich das ganz schnell weiter. Das heißt, da online drunter drauf zu reagieren, ist völlig falsch. Passwort klau. Die Kids sagen dann immer, mein Konto ist gehackt worden. Wobei gehackt natürlich falsch ist. Können Sie sich vorstellen, was tatsächlich passiert? Eine Idee?
Ja.
Weiß es nicht. Ja, typisch angemeldet bleiben auf irgendeinem Rechner oder einfach nur zugeklappt oder Passwort speichern. Die Klassiker, das ist dann, da muss man ja, also das ist kein richtiger Hack, ich glaube, da zählen nochmal aus.
Entweder das oder halt auf dem Handy eingeloggt, keine Tastensperre drin, oder man teilt sich sein Passwort mit der Freundin, dem Freund. Das machen laut Studien 40-60%, je nachdem, welche Studie man fragt, der Jugendlichen.
Ja. Also nicht alle, ne? Erwachsene waren es nicht so.
Nee, bei den Jugendlichen 40-60%. Ich kann auch gleich erklären, genau. Ich kann auch gleich erklären, warum. Das heißt,
ja.
Ja, bei Erwachsenen lernt man das manchmal, wenn man so irgendwie ältere Pärchen hat, die dann eine E-Mail-Adresse zusammen nutzen oder so. Aber bei den Kids ist es meistens so, dass es daran liegt, dass Eltern gerne mit Facebook-Verbot zum Beispiel bestrafen. Das heißt, es ist so, dass wenn ich irgendwie zu lange auf einer Party bleibe, wir konstruieren mal wieder einen Fall, den es auch so schon gab. Ich gehe auf die Party, gehe dorthin, weil ich ja ihn unbedingt kennenlernen wollte. Tut mir leid heute, mein Opfer. Und dann will ich eben auf diese Party, ich traue mich nicht, ihn anzusprechen, ist ja klar, bin ein bisschen schüchtern. Danach gucke ich dann aber bei Facebook, ob er war, schreibe ihn an, so, oh, schade, dass wir nicht ins Gespräch kamen, bin aber entsprechend lange auf dieser Party. Ich komme nach Hause, meine Eltern sind total sauer, weil ich viel zu spät nach Hause komme. Und was machen sie? Sie sagen mir, hier den Rest der Woche gibt es kein Facebook mehr. Jetzt habe ich ihn aber schon angeschrieben, jetzt ist es total blöd, ich weiß nicht, antwortet er nicht, ich will ihn ja kennenlernen. Was bleibt mir anderes übrig, außer meine beste Freundin anzurufen, ihr zu sagen, hier, das ist mein Passwort, log dich doch mal ein, sag mir mal, was er schreibt, ich sag dir, was du schreiben sollst. Das funktioniert, solange nur ich ihn toll finde. Wenn sie ihn auch toll findet, haben wir ein Problem, weil dann wird sie nicht das machen, was ich möchte, sondern dann lädt sie vielleicht die Fotos von unserem letzten gemeinsamen Fotoshooting hoch, aber nicht die schönen, sondern eher die unvorteilhaften, fängt an, ihn zu beleidigen und so weiter und so fort. Wir hatten das dann schon hin bis zu irgendwelchen Hitlerbildchen, rechtsradikale Parolen und so weiter, die man dann postet, nur um eben die eigenen Chancen zu verbessern. Aber das hört dann wieder auf, wenn man merkt, er geht dann mit einer anderen weg, dann ist man auch wieder besser befreundet. Aber es ist tatsächlich so, dieses zum anderen ist es eine Art Vertrauensbeweis, sich das Passwort zu teilen. Also bei besten Freundinnen ist das wirklich sowas wie, bist doch meine beste Freundin, und klar, teilt man sich das Passwort und das führt dann eben genau zu diesen Problemen. Identitätsklau haben wir auch sehr häufig, dass eben Profile angelegt werden für andere Leute. Vor allem hatten wir auch schon einen Fall in der 4. Klasse, wo die Schüler einen Account angelegt haben für eine Lehrerin, mit diesem Account der Lehrerin andere Schüler angeschrieben haben und gesagt haben, wenn du mir keine Schokolade in die Schule mitbringst, gebe ich dir eine schlechte Note. Die Lehrerin hat sich gewundert, dass ständig irgendwelche Schüler kamen und ihr Schokolade geschenkt haben, bis dann irgendwann mal rauskam, was da eigentlich dahinter steckt. Dann natürlich Bilderklau, dass man Bilder kopieren kann, bearbeiten kann, woanders hinstellen kann. Im schlimmsten Falle, auch ein Fall hier aus der Gegend, hatten wir das dann eben auch schon, dass die Bilder von einem Mädels bearbeitet worden sind, sind eben pornografisches Material daraus gebastelt worden. Die Jungs waren sehr schlau, die haben eine Website gemacht bei einem russischen Provider. Für sie mit Hobby-Nutte hat noch Zeit, 5 Euro die Stunde, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, Schule etc. alles drunter gepostet. Und bei ihr standen die Telefone nicht mehr still, weil wenn man das auf bestimmten 6 Seiten dann postet, verbreitet sich das sehr schnell weiter und man kriegt dann doch viel Zuspruch.
Das war jetzt auch eher das Beispiel mit dem russischen Server, aber das waren auch Jugendliche, die
dann das waren 16-, 17-Jährige. Ja, das ging dann auch über Polizei, Kripo, Strafanzeige und so weiter. Also es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis da was passiert ist. Dann natürlich die typischen Beleidigungen, Geschichten bei WhatsApp oder eben auch über Instagram-Accounts mittlerweile. Die Kids fangen an, das relativ viel zu nutzen. Und was eben sie nicht wissen, ist, dass wenn sie Instagram einfach so standardmäßig nutzen, sie natürlich ein offenes Profil haben, jeder über ihren Benutzernamen auf ihre Bilder kommt. Und dann eben gerade gerne mal, wenn das Handy irgendwie so liegt und eben keine Sperre drauf ist, dann über Instagram Fotos gemacht werden in der Umkleide, sonst wie, und die dann auf dem Account auftauchen und man eben gezielt so so beleidigende oder eben Fotos macht, die man normalerweise nicht machen dürfte. Und dann heißt es, warum hast du das Foto gemacht und dann auch noch ins Netz gestellt. Und hier eben auch einiges passiert. Ja.
Also eine ganz praktische Frage. Also Facebook ist doch eigentlich erst ab 14.
Ne? Ab 13.
Ja. Okay. Die Kinder in der vierten Klasse sind 10. Die haben das ja bestimmt nicht alleine gemacht. Die haben ein bisschen Gruppen gemacht. Ja. Wie kommen die überhaupt da dran? Weil wenn die das wirklich so gezielt machen, dann müssen die ja vorher mal Ahnung von Facebook gehabt haben.
Ja, also ja. In der vierten Klasse sind da ein paar 40 Kids echt so in der Lage. Also 10 oder wie alt ist so eine Kids?
19, ja.
Darf ich dazu eine eigene Beobachtung sagen? Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber wir haben Kinder-Uni hier. Das sind 3500 Kinder. Ich habe dann über Mumm und Blog im Internet gesprochen und natürlich auch über das Phänomen Facebook. Die Hälfte von den da anwesenden Primarkindern, ja, das war also 8 bis 12, das heißt, die waren Klasse 3 und 4, war in Facebook. Das ist wirklich für mich erstaunlich. Ich habe dann einfach der Handzeichen gesagt, wer ist von euch auf Facebook? Die Eltern von denen waren drin. Das sind nicht einige, sondern das ist die, man, also jedenfalls von der Gruppe natürlich, die war natürlich nicht adressierbar gewesen, aber die Hälfte hat mich wahnsinnig erstaunt. Ich habe denen ja auch gesagt, gut, mit 13 nicht. Und das ist natürlich für die überhaupt kein Grund. Im Gegenteil, es wird ja nicht kontrolliert. Im Grunde genommen, wenn ich die Frage, warum seid ihr da drin, ist übrigens die Auskunft immer dieselbe, weil ich sonst nicht dazugehöre. Also es entsteht dann ein Druck jedenfalls, aber ich weiß nicht, wie es jetzt im Bayerischen Wald oder in der Eifel ist oder so, oder hier in Frankfurt ergeben, kann ich das nur aus eigener Erfahrung berichten. Habe ich verwundert. Nicht? Also wie gesagt, wenn Sie in die Grundschule gehen, wundern Sie sich nicht. Im Augenblick sind viele drin, die werden noch rausgehen, aus bekannten Gründen, aber...
Ja. Ich finde das so krass, weil also so die Vorstellung, weil das wird ja eigentlich, zumindest war das so, als ich mich damals angemeldet habe, nach einem Geburtsdatum gefragt. Und das bedeutet ja im Grunde, dass sie ihr Geburtsdatum fälschen, um einen Account zu kriegen. Und das für 10-Jährige, das finde ich schon Hammer.
Also die probieren das einfach aus. Also Facebook hat da irgendwie nichts, dass es dann die E-Mail-Adresse sperrt oder so, sondern einmal einfach ausprobieren. Man kann das beliebig oft ausprobieren, bis man halt irgendwas kriegt, was irgendwie funktioniert. Wobei die meisten sich dann schon überlegen, es wäre cooler, wenn ich erwachsen bin, und machen dann einfach irgendwas, wo sie denken, so, da ist man dann ungefähr 18. Also die sind dann auch nicht 13 oder 14, sondern die haben dann eher Accounts, wo sie 18 oder 20 sind damit.
Okay.
Ja. Was übrigens sehr interessant ist bei dem, ist, dass viele Eltern, früher haben Eltern teilweise ihre Kinder bei Facebook angemeldet, aus der Idee heraus, dass man für jeden Namen nur einen Account kriegen könnte. Und sie dachten, sie schützen ihre Kinder, wenn sie einen Account für sie anlegen, weil dann ist er schon mal blockiert. Was auch relativ seltsam ist, ist, dass jetzt ganz viele sagen, Facebook ist gefährlich, ist ja ab 13, da darfst du nicht rein, nutz lieber WhatsApp. WhatsApp ist ab 16. Also das ist so etwas seltsam, wenn man sich das anguckt. Was wir natürlich noch haben, was jetzt auch besonders fürs Internet ist, sind eben diese Hetzjagden. Das heißt, Jugendlichen oder bei Jugendlichen sage ich das immer relativ salopp, wenn man eine Masse von Menschen hat, hat man immer ein paar Idioten dabei. Wenn man das Internet hat, hat man sehr viele Menschen, das heißt, man hat entsprechend viele Idioten. Und das sind die, auf die muss man irgendwie Acht nehmen, die muss man im Hinterkopf halten. Das haben wir bei so Sachen wie ein Mädchen mit einer, die hatte so eine Kapuze auf, blonde Haare. Die hat aus einem Eimer heraus Hundewelpen in einen Fluss geworfen. Man hat sie auf dem Video nicht erkannt. Darunter haben dann Leute gesagt, ha, die kenne ich, meine Nachbarin, die Blonde, die mochte ich eh noch nicht, und haben dann einfach mal behauptet, sie war's. Hätte genauso gut hier blonde, lange Haare, wäre kein Problem gewesen zu behaupten, sie war's, ich weiß es. Das Ganze hat dazu geführt, dass in Deutschland mehrere Mädchen, also 7 Mädchen, wochenlang unter Polizeischutz gestellt werden mussten, weil tatsächlich die Leute gesagt haben, wir werfen dich auch in den Fluss, die sind verfolgt worden, die sind bedroht worden. Also richtig heftig, weil es einfach Leute gab, die das geglaubt haben. Und da finde ich halt einfach für, egal was ich behaupte, ich finde jemanden, der es mir glaubt. Was wir noch haben, sind dann solche wundervollen Seiten hier bei Facebook, in Amerika sehr beliebt, kommen jetzt gerade zu uns, gibt auch eben das Pendant bei WhatsApp mittlerweile dazu. Das heißt, dass man hier einfach Seiten sammelt für Schulen, für Bezirke, Hier in Offenbach gab es zum Beispiel die Seite auch Schlampen aus dem Kreis Offenbach. Da konnte man dann Fotos hinschicken an den Seitenbetreiber, der hat dann diese Fotos gepostet. Und man konnte so im Prinzip diese Fotos dann loswerden. Das funktioniert hier genauso. Das heißt, wenn man betrunken ist oder sonst was macht, macht man ein Foto, wird hochgeladen und die ganze Schule, der ganze Kreis macht dann eben mit. Das Ganze hat, wenn ich das online erlebe, natürlich die gleichen Auswirkungen wie jetzt Offline-Mobbing. Wobei mit hinzukommt, dass ich niemandem mehr vertraue. Das heißt, ich weiß dann zum Beispiel, irgendjemand hat dieses Foto dahin geschickt. Ich weiß aber nicht, was er, was sie, was er vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wer es war. Das heißt, ich fange irgendwie an, einfach keinem mehr zu vertrauen und eben auch mit keinem mehr drüber zu reden. Körperliche Symptome, Bauchweh, Kopfschmerzen oder eben auch so Sachen wie, dass sich von einem Tag auf den anderen das ganze Leben ändert. Stellen Sie sich vor, 4 Millionen Klicks in 24 Stunden. Das war das sogenannte Star Wars Kit. Kennt den irgendjemand?
Klar.
Da vorne?
Das ist
Schnee
oder was?
Das ist,
nee, Stock im Video.
Genau.
Oder?
Der hat mit einem Besenstiel so Star Wars Bewegungen gemacht, hat sich selber gefilmt damit, mit der Schulkamera, hat die Kamera dann so zurückgegeben. Die Jungs, die sich das Ganze ausgeliehen haben, danach haben das Video online gestellt. Das ist schon einige Jahre her, bei YouTube reingestellt, weil sie es lustig fanden. Das hatte eben 4 Millionen Klicks innerhalb von 24 Stunden. Er ist häufiger umgezogen, hat die Schule gewechselt, weil egal wo er hinkam, hieß es, Star Wars Kind, mach mal so. Mittlerweile ist er Fachanwalt für Online-Recht. Und das ist eben was, wo man sich sagt, ein Video, was keine 2 Minuten lang ist, schafft es wirklich von dem Moment, wo es online ist, das Leben eines Menschen so dauerhaft zu beeinflussen, dass er nachher sogar die Berufswahl wegen diesem Video einnimmt.
Aber vor der Berufswahl war das trotzdem, war ja ein psychiatrischer Behandlung, kann das sein?
Genau, ja.
Kann man vielleicht dazu sagen, dass das, ja. dass ihn das dazu gebracht hat, aber ihm dann wohl auch geholfen.
Genau. Also es gab auch irgendwie Spendenaktionen und es gab ein Gerichtsverfahren und so weiter und so fort. Man kann das Beispiel wunderbar für eine ganze Unterrichtseinheit verwenden und daraus irgendwie von Persönlichkeitsrechten über sonst was alles abhandeln. Im schlimmsten Falle natürlich mit anderen Sachen zusammen gibt es auch sowas wie Selbstmord. In Deutschland wird darüber nicht berichtet, wenn es eben um Selbstmorde aufgrund von Mobbing geht. Das, was wir mitkriegen, sind immer Sachen, die in anderen Ländern passieren. Der Pressekodex besagt das, was auch sehr gut ist, weil tatsächlich irgendwie man damit auch dann den Rest der Schule schützt, sondern stellen Sie sich mal vor, irgendwie Klasse 7b, einer bringt sich um und die ganze Welt liest es in der Zeitung und weiß, das Kind ist in der Klasse 7b in der Schule, was dann auch mit den Kindern passiert und was da los ist, wenn das alle mitkriegen. Und natürlich Aggressionen gegen andere oder eben gegen sich selbst. Was jetzt eben ein riesen Ding ist und gerade durch die Presse geht, ist eben tatsächlich diese Geschichte mit Nacktfotos, Videos, pornografisches Material jeglicher Art, wird gerade unter dem Begriff Sexting besprochen. Also wenn Sie das lesen, geht es eigentlich hauptsächlich um Nacktfotos, die weitergeschickt werden. Der Begriff kommt ursprünglich tatsächlich aus einer Art erotischen Flirten und gibt in Amerika Sexting-Kurse, also wie mache ich das richtig, in welchem Status meiner Beziehung darf ich welche Fotos an die Person schicken. Aber mittlerweile ist es eben tatsächlich so dieses, dass es hauptsächlich um Fotos geht, die eben man selber macht und dann an jemanden schickt und er verbreitet sie weiter. Da greifen bei uns verschiedene Straftatbestände, das ist so das allererste, woran man denkt. Zum Beispiel der 201a Strafgesetzbuch, da geht es um heimliche Bild- und Tonaufnahmen. Und was das Spannende an diesem Paragraphen ist, ist, dass jemand, der so ein Foto, ein Video besitzt, genauso bestraft wird, wie der, der es hergestellt hat. Und das eben nicht umsonst. Das heißt, wenn man so ein Foto zugeschickt kriegt, löscht das nicht sofort oder geht damit nicht sofort zur Polizei, wird man laut dem deutschen Gesetz genauso bestraft, wie eben der, der es gemacht hat, der es weitergeschickt hat. Das führt dazu, dass dann die Polizei auch mal kommen kann und sämtliche Handys an der Schule einsammeln kann. Zur Beweissicherung dauert es auch mal ein halbes Jahr, bis man die wieder hat. Führt teilweise auch dazu, dass in Familien alle Sachen, alle Endgeräte plötzlich weg sind, weil sie zum Beispiel über die iCloud miteinander verbunden sind. Das Kind bringt es mit nach Hause, das Gerät synchronisiert sich mit der iCloud. Damit ist das Bild auf allen Rechnern. Wenn die sich wiederum synchronisieren und dann ist eben auch der Arbeitsrechner von Mama und Papa und so weiter weg. Auch das hatten wir schon häufiger. Was man...
Also ab wann ist das dann wirklich dieser Straftatbestand? Also zum Beispiel jemand, der das Foto gemacht hat, also man hat ja recht aufs eigene Bild, also deshalb habe ich jetzt nicht genau verstanden.
Ja, also im Prinzip, wenn ich jetzt von mir, ich würde, er hat mich angeschrieben wegen einem Nacktfoto, ich schicke ihm das. Dann darf er es haben und ich darf es haben.
Genau.
Er darf es aber nicht weiterschicken. Und meistens ist es eben so, dass diese Sachen dann weitergeschickt werden.
Wenn er es weiterschickt, macht er sich dann auch sofort strafbar.
Genau, richtig. Und außer wenn es dann bei dir ankommt und du es auf deinem Handy hast und es angeschaut hast und es nicht sofort löscht oder sofort zur Polizei gehst, bist du genauso dran wie er.
Und was ist, wenn ich ein Nacktfoto von dir mache und das weiterschicke?
Ist genau das Gleiche, wird genau gleich behandhabt.
Hab ich doch gemacht, das war mein Foto.
Ja, aber ich habe ein Recht am eigenen Bild. Und bei den Jugendlichen kommt noch mit dazu, dass wir, je nachdem was für ein Bild das haben, auch noch im Verbreitung von Kinderpornografie oder Jugendpornografiebereich sind. Und dann wird es richtig heftig. Das ist dann auch das heißt, du darfst es dann haben, wenn das mit meinem Einverständnis passiert ist, aber du darfst es nicht weiter verschicken oder eben anderen Leuten zeigen, ohne mein Einverständnis. Was jetzt tatsächlich der Fall ist, ist dann natürlich immer, was machen wir mit den Leuten, bei denen das passiert ist. Bei den hohen Fallzahlen, die wir haben, merkt man schon, es gibt ganz viele, da passiert nicht wahnsinnig viel. Die haben mal eine Woche Stress in der Schule und dann ist das Thema wieder passé. Wenn es irgendwie geht, ist auch der beste Weg tatsächlich zu sagen, man geht da mit einem gewissen Selbstbewusstsein ran und sagt eben, es ist passiert. Und man muss das, man ist auch keine Schlampe jetzt wegen einem so einem Foto, sondern man kann das den Klassen ganz gut erklären, wenn man verliebt ist, baut man irgendwie Scheiße. Also jeder, der irgendwie verliebt ist, macht vielleicht mal was, was nicht ganz so durchdacht ist. Und jeder, der das noch nicht gemacht hat, hat ein relativ langweiliges Leben. Und das Ganze heißt, dass man nicht wegen einer so einer Geschichte dann sein Leben lang eben die Folgen tragen muss. Und das kann man eigentlich mit den Jugendlichen ganz gut besprechen. Was natürlich noch geht, ist irgendwie zu sagen, im präventiven Bereich, wie gehe ich damit um, wenn ich das geschickt kriege? Natürlich auch, man macht das nicht, aber wichtiger ist auch, was mache ich denn, wenn ich es kriege? Weil wenn er jetzt ein Jugendlicher wäre, er kriegt das von seinem besten Kumpel da geschickt, ist es relativ uncool zu sagen, hey, was machst du für einen Scheiß? Dann ist es, bist du irgendwie verklemmt und Spießer und sonst was, ist schwierig. Das heißt, man muss dann wirklich daran arbeiten, was mache ich denn, wie kann ich darauf reagieren? Und dann eben tatsächlich sagen, es ist nicht irgendwie verklemmt und spießig zu sagen, schick mir so einen Kram nicht, sondern wirklich einfach auch andere Strategien zu erarbeiten. Dazu gibt es auch zum Beispiel bei Amy and Pink, das ist gerade so ein bisschen eine aufstrebende Internet-Jugend-Blog-Seite, Zeitschrift, wie auch immer, versteht sich als Sprachrohr der Internet-Generation. Das ist ganz interessant, wenn man da mal reinguckt. Da gibt es zum Beispiel einen Artikel darüber, dass man das Ganze richtig machen sollte. Das heißt, man darf ruhig solche Fotos machen. Die Erwachsenen verstehen das hier nur wieder nicht. Aber wenn man das macht, sollte man sich bewusst sein, es sehen Leute, man sollte gut drauf aussehen, man darf kein Photoshop verwenden und sollte aufräumen. Auch ganz wichtig, weil eines der meistgeteiltesten Fotos ist auch ein Nacktfoto, wo im Hintergrund eine Katze eine Vase umwirft. Und alle finden es so lustig, dass im Hintergrund die Katze die Vase umwirft, dass sie deswegen das Foto teilen, nicht wegen dem Nacktfoto, was vorne drauf ist. Das heißt auch ein Element, dass man da ein bisschen drauf achtet. Gut, rechtlich gesehen, wie gesagt, gibt es einiges zu beachten. Wir haben jetzt keinen Anti-Mobbing- oder Anti-Online-Mobbing-Paragraphen. Aber man darf natürlich keine Fotos, Bilder ohne Zustimmung veröffentlichen, man hat ein Recht am eigenen Bild, man darf keine Unwahrheiten verbreiten, niemanden beleidigen und so weiter, niemanden belästigen, da gibt es das Anti-Stalking-Gesetz. Und wenn es gerade um Belästigungen geht oder um so Sachen zwischen Pärchen, die sich getrennt haben, wo sehr viel passiert, sagt man als Erwachsener auch gerne, warum blockierst du denn nicht einfach dein Ex? Ich meine, wenn der dich so nervt, wenn der dich die ganze Zeit beleidigt, dich die ganze Zeit irgendwie online verfolgt, warum blockierst du ihn nicht? Das ist aber was ich als Jugendlicher nicht machen kann, weil das Problem ist, wenn ich den anderen blockiere, einfach ganz normal blockiere, sehe ich auch nichts mehr von dieser Person. Und dazu bin ich viel zu neugierig. Ich will natürlich wissen, was er macht. Ich will wissen, hat er eine neue, wo treibt er sich rum, wo ist er, mit wem hat er Kontakt und so weiter. Das heißt, blockieren funktioniert für die Jugendlichen nicht. Sondern da geht es eher darum, dann auch zu sagen, dass man vielleicht mal offline das Gespräch suchen sollte, wenn sowas passiert. Natürlich darf ich niemanden bedrohen, erpressen etc. Das sind Straftaten. Im Zweifel sollte man gucken, wann muss ich tatsächlich rechtliche Schritte einleiten. Sie sollten nicht das erste, sondern eher das letzte Mittel sein. Es gibt ein paar Sachen, wo ich die Polizei sofort brauche. Das wären Nacktfotos, die kriege ich sonst nicht mehr raus. Wir haben biometrische Bildersuche, also eine Technik, wo ich aufgrund von Gesichtserkennung jedes Foto wiederfinde. Wenn Ihre Freunde Sie auf einem Foto wiedererkennen, kann das ein Computerprogramm auch. Das heißt, man findet diese Fotos auch Jahrzehnte später wieder. Was noch geht, ist natürlich, ich brauche dann die Polizei, wenn es um sowas geht wie, man merkt, die Person tut sich was an oder sie tut anderen was an. Wenn man dann sagt, ich brauche tatsächlich die Polizei, dann nicht auf die Polizeidienststelle laufen und irgendwie die Leute ansprechen, da kommt völliger Blödsinn bei raus. Wir hatten ein Mädchen, die hat das gemacht mit einem Nacktfoto, da hieß es dann, ja, wenn du selber so blöd bist, das Nacktfoto zu machen. Richtig und wichtig sind hier die Jugendkoordinatoren, die gibt es in jeder Polizeidienststelle, die haben Ahnung, was man macht. Und wenn man mit den Jugendkoordinatoren spricht, kann man sagen, was wäre denn, wenn ich folgenden Fall hätte. Wenn Sie sagen, ich habe den und den Fall, dann sind Sie in einem Strafverfolgungszwang und müssen was tun. Dann haben Sie keine Chance mehr, dann ist quasi die Anzeige gemacht. Wenn Sie sagen, was wäre, wenn ich folgenden Fall hätte, kann er immer noch so tun, als wüsste er nicht, dass es ein echter Fall ist und kann Ihnen einfach die Auskunft geben. Denn vieles wird leider eingestellt an diesen Anzeigen. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der eigentlich ganz nett ist und zeige den an, weil er online halt Mist gebaut hat, dann ist es manchmal auch ganz gut, wenn die Person auf die Polizeidienststelle muss, dort eine Aussage machen muss und dann eben wieder geht und nichts passiert. Das reicht dann so dieser Schuss von Bug. Wenn ich das Gleiche mache bei dem Obermacker in der Klasse und den anzeige, der geht zur Polizei und da passiert dann nichts, erreichen Sie das Gegenteil, dann kommt bei Ihnen nämlich an, ich bin so geil, nicht mal die Polizei kann mir was. Das heißt, das bitte immer mitdenken, wen man da anzeigt und vorher abklären, geht es eventuell weiter oder geht es nicht weiter. Natürlich gibt es auch diverse Studien zu dem Thema. Ich will Ihnen Sie nicht mit vielen Studien nerven, aber eine gute und eine schlechte zeigen und was man daraus lernen kann. Eine gute Studie zu dem Thema ist zum Beispiel vom JFF in München. Die haben die Rolle von Bystandern, also von den Leuten, die das mitkriegen, von den Zuschauern untersucht. Und sie haben drei ganz wichtige Sachen herausgefunden, nämlich, dass das größte Konfliktpotenzial bei den Freunden von Freunden liegt, also nicht bei den engen Freunden, sondern durchschnittlich haben die Kids 272 Freunde bei Facebook, laut der letzten Chimp-Studie, dass es eben nicht die 20 sind, die ich wirklich gut kenne, sondern dann eben die 252 anderen, die blöde Sachen teilen. Dass Jugendliche sagen, ich will eigentlich nur Hilfe von engen Freunden, nicht von den Erwachsenen, das ist eher peinlich. Das heißt, wenn irgendwie der Lehrer meine Mama in die Schule rennt oder sowas, will ich nicht, brauche ich nicht, ist eine peinliche Situation, wirkt bei den anderen nur so, ist ja klar, dass du Opfer geworden bist, brauchst jetzt Hilfe von Erwachsenen, um rauszukommen. Und sie sagen, unter Jugendlichen ist es völlig normal, nichts zu tun, weil man ja das eigene Risiko abwägen muss. Wenn ich mich da jetzt einmische, er wird irgendwie gemobbt, ich mische mich ein, dann bin ich das nächste Opfer. Das heißt, das muss ich nicht in Kauf nehmen, sondern ich kann mich da wundervoll zurückhalten. Das heißt für uns, was lernt man daraus? Bei Freunde von Freunden, wenn man sein Profil richtig einstellt, passiert da nicht so viel. Man kann zum Beispiel Listen anlegen bei Facebook und kann dann sagen, ich poste standardmäßig die Sachen nur für meine engen Freunde, nicht für alle. Man kann dem Jugendlichen Gleichaltrige zur Seite stellen, die dann eben weiterhelfen können, also Peer-Projekte. In Frankfurt gibt es eins, wo ich mitmache, zum Beispiel die digitalen Helden, wo ältere Jugendliche ausgebildet werden, dann Jüngere zu schulen und die eben diese Konflikte auch aus der Welt zu schaffen oder gemeinsam mit denen Strategien zu entwickeln. Und man sollte mit Jugendlichen Strategien entwickeln, wie sie dann eingreifen können, ohne dass sie selber gemobbt werden. Und das geht relativ einfach, indem ich dann eben mich nicht alleine hinstelle, sondern dich frage, sag mal, was hältst du davon? Dann sagst du, finde ich auch nicht gut, dass er gemobbt wird. Dann sind wir schon zu zweit und dann ist das Ganze viel einfacher. Schlechte Studien sind zum Beispiel die vom Bündnis gegen Cybermobbing. Die haben die Cyber-Life-Studie gemacht und sind damit sehr groß rumgeturnt und kamen auf eine Anzahl von 17% Mobbing-Betroffenen. Interessant an der Studie ist, dass sie von der ARAG finanziert worden ist und man auch unter den Studienergebnissen direkt eine Versicherung gegen Online-Mobbing abschließen konnte. Im Prinzip eine Art Rechtsschutzversicherung. Weiter ist so, dass der Vorstand vom Bündnis gegen Cybermobbing der Geschäftsführer des Forschungsinstituts ist, der das Ding durchgeführt hat. Das heißt, es war alles nicht so ganz sauber. Und sie haben am Anfang wundervoll definiert, was eigentlich Mobbing ist und später ihre eigene Definition nicht beachtet. Sie haben zum Beispiel einfach gefragt, würdest du schon mal im Netz beleidigt? Wenn man ja gesagt hat, dann ist man Mobbingopfer. Wenn ich das jetzt mal offline nachvollziehe und sie frage, sind sie schon mal offline beleidigt worden? Nehme ich an, würden die meisten sagen, ja, ist mir schon mal passiert, dann hätten wir hier eine Mobbing-Betroffenen-Quote von 100%. Das stimmt natürlich so nicht. Wichtig sind dauerhafte Auswirkungen und da waren in der Studie dann jeder Fünfte von diesen 17%, also sind die eigentlichen Zahlen, die sie rausgekriegt haben, viel niedriger wie die, die sie dann durch die Presse rausgehauen haben. Muss man genauer hingucken. Was heißt das Ganze jetzt so zum Schluss für Eltern und Pädagogen? Es gibt verschiedene Sachen, die man machen muss. Das eine ist das, was man eigentlich mit gesundem Menschenverstand als erstes denkt, man sollte mal mit den Betroffenen reden. Das muss man wirklich sagen, weil das viele nicht tun, sondern gerade Eltern, die sehen online, wird meine Tochter, mein Sohn beleidigt, ich reagiere jetzt mal, ich renne in die Schule und die haben nie ein Wort mit ihren Kindern drüber geredet, was da eigentlich los ist. Weil natürlich gibt es Streit unter Jugendlichen und das ist teilweise sehr heftig. Das ist teilweise aber auch in dem Moment, in dem die Erwachsenen das mitkriegen, schon wieder geklärt zwischen den Jugendlichen. Und dann fangen die Erwachsenen an, eine Mobbing-Intervention zu starten und das Ganze wieder aufzureißen. Dann zu sagen, wenn ich selber damit nicht klarkomme, hole ich mir Hilfe, frage ich irgendjemanden, der sich auskennt, eventuell eben die Polizei. Und wenn ich was mache, sollte ich erstmal gucken, will das Kind überhaupt, dass ich was mache? Und wenn ja, wie mache ich das? Das ist eben tatsächlich sehr wichtig. Was auch wichtig ist, ist eine offene Grundhaltung. Das heißt, Jugendliche kommen ungern zu Erwachsenen mit solchen Problemen oder sehr spät, weil sie erwarten, dass sowas kommt wie dieses scheiß Internet, habe ich dir doch gleich gesagt, oder auch bei Eltern sowas wie der Computer kommt weg. Sie können sich vorstellen, wie groß die Motivation von Jugendlichen ist, sich an solche Erwachsenen zu wenden. Die ist gleich null. Das heißt, diese Reaktion, das muss man teilweise mit Erwachsenen üben, sollte man runterschlucken und erstmal das Problem ernst nehmen und sagen, okay, wir gucken, wie man es machen kann. Und nicht, ich habe dir doch gesagt, du sollst dich da nicht anmelden. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn man es mitbekommt, gerade als Lehrperson, muss man dann reagieren, weil dann heißt es nämlich immer, die machen ja nichts. Also eins der häufigsten Sachen, warum Jugendliche sagen, ich gehe nicht zu irgendwie meinem Lehrer, ist, die tun eh nichts. Und das liegt daran, dass je nachdem, in welchem Alter die Schüler sind, die so ein bisschen Allmachtsfantasien gegenüber Lehrern haben. Das heißt, die denken dann, der Erwachsene sagt irgendwas, der sagt zwei Sätze und die Situation ist gegessen. Das geht natürlich nicht. Also man hat bestimmte Grenzen, innerhalb deren man agieren kann und die muss man klar kommunizieren, weil das wissen die Schüler nicht. Die wissen nicht, was man darf und was man nicht kann. Das muss man einfach kommunizieren und sagen, okay, ich kann das, das und das für dich machen. Was davon hättest du gerne, dass ich tue? Ich kann dir nicht versprechen, dass es Erfolg hat oder nicht. Es gibt verschiedene Methoden, es gibt den No-Blame-Approach zum Beispiel, um mal eine zu nennen, um wie man mit Mobbing umgeht. Dazu gibt es auch ausführliches Material online, wie das funktioniert, würde jetzt zu weit führen. Aber wirklich immer klar sagen, das kann ich tun, das kann ich nicht tun. Sonst sind die nachher nur enttäuscht und kommen nie wieder zu einem, wenn man irgendwie dann sagt, ja, wir lösen das auf jeden Fall. Und dann erwarten die, dass man sie mit nach Hause begleitet und vielleicht noch die Leute verprügelt, gerade wenn das irgendwie ein bisschen ein Lehrer ist, der ein bisschen mehr Kraft hat wie man selber, dann sind das so Sachen, die sie eigentlich erstmal erwarten, wo man sagt, das kann ich halt nicht leisten. Und sich dann hier eben, wenn man sagt, ich kann es nicht leisten, tatsächlich gucken, mit wem kann ich zusammenarbeiten, um hier was zu verändern. Präventiv ist es ein bisschen einfacher. Kann man sowas machen wie, wir gucken uns mal sichere Einstellungen von Online-Profilen an. Zum Beispiel eben diese Freundeslisten. Bei Facebook gibt es eine wunderbare App, die heißt NameGenWeb. Die macht nichts anderes, außer mir meine Freundschaftslisten als Diagramm darzustellen. Das heißt, sie zeigt mir, wer mit wem befreundet ist, wer irgendwie so der Mittelpunkt ist. Und man hat dann, wenn man mehr wie 200 Freunde hat, immer so einzelne Punkte am Eck, die irgendwie gar nichts mit dem Rest der Freunde zu tun haben. Und das sind die Leute, die sollte ich eigentlich mir genauer angucken, ob die wirklich was in meiner Freundesliste zu suchen haben oder nicht. Weil das sind meistens Fake-Accounts oder eben Leute, die tatsächlich nichts mit meinem Leben zu tun haben, die auch nicht in meinem Facebook-Profil rumgucken müssen. Und dann eben sowas wie Profilanzeigen aus der Sicht von, wo ich genau sehen kann, wer sieht tatsächlich was von mir, wie sieht mein Profil für Leute aus, die nicht mit mir befreundet sind. Das ist schon mal sehr aufschlussreich, um eben tatsächlich zu gucken, wie sieht das aus. Funktioniert, wenn man auf sein Profil geht und dann kommt rechts so ein kleines Zahnrad und da gibt es dann Anzeigen aus der Sicht von, kann man Namen eingeben, wie eben der andere das Profil sieht. Passwörter sind natürlich auch ein großes Ding. A, eben nicht teilen, geheim halten. Zum anderen verwenden die meisten doch Passwörter wie Name des Haustieres. Wenn man das in der Schulklasse sagt, fangen zwei O. Also mindestens zwei Schüler hat man, die dann sagen, oh, das ist nicht gut, nein, das ist nicht gut. Spätestens jetzt solltest du es ändern. Gerne kommt dann auch sowas wie, ich habe das und das als Passwort, ist das sicher? Jetzt auch nicht mehr. Das heißt, bei Passwörtern sollte man Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Hier oben wäre ein schönes, ein großes D, ein kleines I, ein kleines E, eine 100, ein Prozentzeichen, ein kleines S, ein großes P, ein großes W und ein Ausrufezeichen. Wo ist denn das Problem bei solchen Passwörtern? Genau, das ist erstmal schwer zu merken. Wer kennt den Trick, wie man es sich merken kann? Genau, in dem Falle, das ist ein 100% sicheres Passwort. Ausrufezeichen. Also einfach nur die Anfangsbuchstaben dieses Merksatzes. Bei Freundinnen sowas wie, wir zwei sind die besten Freundinnen der Welt, macht man aus der 2 eine 2, setzt noch die Namen ein etc. Kann man wunderbar eben Passwortsätze machen und damit dann ein schön sicheres Passwort machen. Auf der Seite hier kann man das überprüfen, da braucht man auch keine Angst haben, dass da irgendwas mit passiert. Das heißt, da kann man sein Passwort eingeben, kriegt dann ein Ergebnis. Und das Schöne ist, dass man hier hinten sieht, wenn man was falsch gemacht hat, da steht hier dann eben minus 20 etc. Und dann weiß ich genau, was muss ich verändern, damit mein Passwort sicher ist. Und ganz unten sieht man eben auch, wie lange man bräuchte, um es zu hacken. Vorausgesetzt, man nimmt eben so einen Passwortcracker. Die können mittlerweile ungefähr 2 Milliarden Passwörter in der Sekunde ausprobieren. Das heißt, jedes normale Wort brauche ich eigentlich keine Sekunde, um das zu hacken. Wenn das sicher ist, steht hier unten, hier bräuchte man dann 17.150 Jahre bei eben 2 Milliarden Tests in der Sekunde, um das zu knacken. Und das ist soweit erstmal ganz gut, weil in 17.150 Jahren wäre mir das egal, wobei dieses Passwort natürlich das unsicherste im Rhein-Main-Gebiet ist, weil wir das alle als Beispielpasswort verwenden. Und wir es tatsächlich auch an Schulen schon in die Hand gedrückt gekriegt haben und uns dann dachten, das kann nicht wahr sein, das Masterpasswort ist das aus unserer Lehrerfortbildung. Ansonsten ist es immer ganz gut, Wissen zu vermitteln. Und zwar kommt es besser, wenn ich jetzt nicht sage, ich mache mit euch einen Internetsicherheitskurs oder einen Anti-Online-Mobbing-Kurs, sondern man baut das anders auf und sagt zu den Kids, wir machen jetzt mal einen Social-Media-Strategie-Kurs. Wir gucken mal, was bist denn du für ein Nutzertyp und welche Ziele verfolgst du mit deiner Mediennutzung und wie können wir dir helfen, diese Ziele zu erreichen. Und damit komme ich zu sicheren Einstellungen, ohne dass ich denen das Ganze so als negativ verkaufe. Recht am eigenen Bild erzählen, vor allem auch Vorbild sein, das heißt nicht einfach überall Fotos machen und die dann hochladen, sondern immer, wenn Jugendliche dabei sind, ganz klar kommunizieren, vorher fragen, damit die lernen, dass es sowas gibt. Ratgeber-Workshops, relativ einfach. Man sagt zu denen, du würdest jetzt eben bei einer Jugendzeitschrift arbeiten, kriegst einen Leserbrief, mein Profil ist gehackt worden oder mein Ex lädt irgendwelche scheiß Fotos von mir hoch, was mache ich denn? Und die Kids in Kleingruppen mal arbeiten lassen, was würden sie denn so einer Person raten? Und natürlich diese Peer-Projekte und ihnen was über biometrische Bildersuche zu erzählen. Ganz wichtig, weil das wirklich so ein Aspekt ist, womit man ihnen relativ transparent deutlich machen kann, dass man aufpassen muss, was ich online stelle, welche Fotos, weil ich die eben mit so einer Technik finden kann. In Amerika gibt es schon Handys, da habe ich das eingebaut, die haben im Prinzip eine App, da kann ich dann direkt ein Foto machen und sage, bitte, liebes Handy, such mir doch mal alle Fotos, die du von der Person findest. Und darüber werde ich dann eben rausfinden, wie die Person heißt, wo sie wohnt, was sie macht, alles, was halt so mit Bildern, mit Netzwerken verknüpft ist. Und kriege unglaublich viele Informationen über jemanden zusammen, die man mir normalerweise nie erzählen würde. Soweit dazu. Das war jetzt ein ganz schneller, grober Überblick über den Themenbereich Online-Mobbing. Hier können Sie sich das Ganze auch nochmal runterladen, das heißt online angucken oder die Folien runterladen. Funktioniert eben alles.
Thank you.